herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 68, lieber Defner, und der Sommer ist vorbei.
Definitiv.
Willkommen im September.
September.
Es wird kälter und morgens auch dunkler. Und bevor du... Und wir sagen, jetzt startet der Countdown für Weihnachten. Wollte ich nur kurz sagen.
Ach so,
ja. Bevor du jetzt gleich mit der nächsten Herbstrallye anfängst, wir hatten es ja hier schon im Vorgespräch, kaum war ich hier eingetroffen, natürlich als Zweiter hier, wie immer, beziehungsweise als Dritter, der Aufnahmekollege war schon früher da.
Aber da kam nur eine Minute zu spät, also besser ist dich, muss ich
da
sagen.
Da schallt mir entgegen. Rallye. Da habe ich die Statistik noch gleich mal mitgebracht und der immer. September ist mit minus 1,9% durchschnittlich.
Chancen.
Der
Sonderangebot, der Sommerschlussverkauf, meine Damen und Herren, sozusagen. Alles muss raus jetzt im September, bevor die neue Herbstkollektion kommt. Und deswegen die letzten Einkaufschancen nochmal, um sich
minus
für die kommende
1,9%. Ich wollte es nur nochmal sagen, seit 1959 im Durchschnitt. Und der August war ja auch ein Minus, minus 2,1. Auch der ist historisch ein Minusmonat, nicht ganz so stark mit minus 0,4. Und der Juli war dies Jahr auch schon ein Minusmonat, obwohl das im historischen Schnitt eigentlich ein Plusmonat ist. Vielleicht
mal Zeit zum Einkaufen. Ja. Die Zeit der Schnäppchen ist bald vorbei. Übrigens in Amerika seit 1937 können auch was beitragen. Dow Jones und S&P im September um durchschnittlich 1% gefallen. Und wenn der August negativ war, dann war die negative Rendite im September sogar 1,1%. Alles Zeug dafür.
Danke.
Und was hat Jim Paulson, sehr angesehener US-Finanzexperte, dazu gesagt am Wochenende. Er sagt, wir leben momentan in einer Blase der Angst. Damit bezeichnet er das außergewöhnlich hohe Maß an Furcht und die insbesondere im Aktienmarkt zu beobachten ist. Am Anleihenmarkt, beiden Märkten. Er sagt, die Leute kaufen keine Aktien, obwohl wir nicht weit von den Rekordhochs entfernt sind in Amerika. Sie kaufen lieber Staatsanleihen, obwohl die Zinsen Rekordtiefstände erreicht haben. Dieses Verhalten schreit nach Angst und wenn sie jetzt herausstellt, zu Paulson, dass die Angst unbegründet ist, dann seien viele Portfolios in Aktien unterinvestiert und zum Readjustieren gezwungen. Und wenn man eine Angstblase ansticht, dann kommt es zu einer Rallye am Aktienmarkt.
Sehr schön, meine Damen und Herren. Sie hörten eine Werbesendung der Investmentindustrie Deutschland.
Was heißt Investmentindustrie? Also ich meine, du kannst in Gold investieren, du kannst in Anleihen investieren. Das ist der Investmentindustrie relativ egal, ob du auf steigende oder fallende Kurse.
Renditestärksten
für Anleger oder für die Industrie?
Für die Branche auch.
Für die Branche,
bei
den aktiven Aktienfonds. Wir sagen ja immer margenschwache ETFs, da verdient die Industrie nicht viel dran, aber der Anleger umso mehr. Also deswegen schön in ETFs weiter investieren und vielleicht sogar neben dem Sparplan jetzt mal, wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat, die Chancen nutzen, die sich im September da möglicherweise bieten. Ich glaube fest, dass im September jetzt die Jahresendrallye beginnt, vor allem auch ausgelöst von den Notenbanken. Am 12. September kommt die EZB mit einer weiteren Lockerungsrunde. Eine Woche später die Fed.
Sie kann nur enttäuschen. Kennst du die Erwartungen, die mittlerweile im Markt sind? Die Erwartungen sind folgendermaßen. Ich erzähle sie dir. Minus 0,2% Zins nochmal runter. Dann hätten wir minus 0,4 auf minus 0,6.
Beim Einlagenzins.
Und das Zweite, was die Leute erwarten, 30 bis 50 Milliarden Euro Anleihekäufe pro Monat wird neu gestartet. Und du hast ja jetzt schon diese Diskussion gehört, dass viele sagen, nee, das wäre verfrüht. Also der niederländische Notenbankchef hat das gesagt. Herr Weidmann ist auch der gleichen Ansicht. Insofern, das sind die Erwartungen. Und da musst du irgendwas drüber bringen. Und ich würde vermuten, das wird eine Enttäuschung. Und das wird, aber du wirst es dann sagen, das ist eine Einkaufschance.
Wir werden sehen. Ich glaube, wie gesagt, dass wir jetzt und jahreszeitlich ist natürlich dann September sicherlich einer der schlechteren Monate. Aber dann wird es immer besser und deswegen
Oktober ist auch wackelig. Die meisten Crashs im Oktober.
Ja, aber grundsätzlich ist er trotzdem stabiler als der September.
Aber wir müssen eine Sache, muss ich noch sagen, seit Jahresanfang. Was ist der beste Markt seit Jahresanfang? Einer, den du dir als Bullen hier schon, du warst im Urlaub da. Es ist Griechenland, plus 45%. Yeah, Phönix aus der Asche, hat der Kollege Stocker drüber geschrieben.
Die Mitsotakis-Regierung kommt
der
gut
beste,
an.
Ne? Ist der beste, ja. Der beste Aktienmarkt.
Ja. Habe ich heute Morgen auch gelesen auf in der Weltedition auf der Fahrt in der U-Bahn hierher. Sehr interessanter Artikel von Frank Stocker, nur zu empfehlen. Der spricht den Bullen aus der Seele. Ich habe es auch gesagt, Mitsotakis bin ich zuversichtlich und der packt ja vieles an. Und obwohl meine Bekannte, was ich berichtet habe, in Kreta nicht so überzeugt war von der Regierung, aber muss auch sagen, dass Tsipras natürlich die harte Arbeit, die Kernearbeit vorher gemacht hat, auf die jetzt Neuer dann aufbauen kann. Das ist ja eigentlich wie sozusagen damals Gerhard Schröder, der die Reform gelegt hat und sozusagen Angela Merkel durfte dann ernten. Aber wie gesagt, es ist möglich, dass man dann immer wieder solche Krisen hinter sich lässt und dafür ist einfach Griechenland ein sehr gutes Beispiel.
Schön. Jetzt kommen wir zu einer anderen Krise, die sich gerade zuspitzt. Großbritannien, da muss ich ja wirklich gestehen, das überrascht mich jedes Mal, was da noch möglich ist. Boris Johnson, ich dachte immer, UK, Großbritannien, das Rechtssystem dort ist ja eins der großen Dinge, die weiß ich nicht, auch ein Anlagevorteil sind. Und jetzt sieht man auf einmal, wie schnell man da irgendwie
die Verfassung
interpretieren kann, dass das Parlament in Zwangsferien geschickt wird, dass man die Parlamentarier derart versucht zu kurieren, dass sie auf keinen Fall einen No-Brexit-Deal im Vorhinein mit abschließen.
Ich meine, wir sollten gar nicht viele Fakten bringen, weil bis heute Abend, bis dieser Podcast ausgestrahlt wird, wir zeichnen ja morgens auf in aller Frische, sozusagen, da sind ja die Fakten zu UK wahrscheinlich wieder ganz andere, aber Fakt ist, dass wenn man Populisten an die Macht wählt, dann braucht man sich nicht wundern, was die an bösen Überraschungen servieren und du hast ja mal versucht, irgendwann mal den Brexit hier zu verteidigen.
Ich bin nicht verteidigt, nur gesagt, die Briten haben viele Wettbewerbs... Nein, es gab die Diskussion, es ging nicht darum,
Großbritannien wird die Welt offen stehen und die Handelsabkommen...
Vielen Dank, dass du das so schön zusammenfasst. Ich habe nur gesagt, dass Großbritannien genügend Wettbewerbsvorteile hat und da hatte ich auch das Rechtssystem genannt. Nun muss ich zumindest da feststellen, das Rechtssystem scheint jetzt nicht der große Wettbewerbsvorteil zu sein. Aber ansonsten, das Pfund ist ja jetzt schon auf 1,20 gefallen. Das ist fast der tiefste Stand seit 1985. Wenn das so weitergeht, wir hatten ja schon viele Pfundkrisen. Vielleicht kann das ja Boris Johnson davon abbringen, den harten Weg zu gehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es die Märkte, die ihn...
Beratungsassistent, ja, und man sieht ja auch in Amerika...
Das kannst du dir nicht leisten. Die sind auf Kapital angewiesen, die leben über ihre Verhältnisse, importieren mehr, als sie exportieren, brauchen also Kapitalzuflüsse. Wenn die auf einmal stoppen, das Pfund bricht ein, in den 70ern braucht die mal IWF-Hilfe. Also da darf man nicht vergessen.
Insofern alles nicht vergessen.
Weiß man nicht, was da alles passieren kann.
Populisten lassen sich schwer zur Vernunft bringen. Die geben halt dann wieder irgendjemand anders die Schuld. Dann hat halt wieder Europa die Schuld sozusagen am harten Brexit und die kann ja auch immer noch der britischen Notenbank da die Schuld geben und sagen, wir müssen deutlicher die Zinsen. Was auch immer. Also, to be discussed, würde ich mal sagen. Wir gucken mal, was die Entwicklung da weiterbringt. Mich treibt weiter die Sorge um den Sozialismus in Deutschland. Mich treibt auch die Sorge um Ostdeutschland aber Gott sei Dank sind wir da nochmal mit einem blauen Auge.
Du wirst heute ein sozialistisches Land verteidigen. Es geht nämlich heute um Frankreich. Das kann ich schon mal vorhin. Die haben eine Staatsquote von 56%.
Das Entscheidende ist die Reformieren. Hallo, der Unterschied. Ich kann es mal kurz vorwegnehmen.
Jetzt bin ich gespannt.
Frankreich macht Reformen in Richtung Marktwirtschaft und Deutschland macht Reformen in Richtung Sozialismus.
Aber weißt du, wie viel
das ist der Unterschied?
Wir sind bei einer Staatsquote von 43%, haben noch 12 Prozentpunkte, um Frankreich aufzuholen. Insofern können wir doch ein bisschen Sozialismus machen, bevor wir das Französische haben.
Aber in Berlin machen wir ein bisschen viel Sozialismus. Wohnungsbereich.
Also die Diskussion beginnt jetzt schon.
Dieser berühmte Mietendeckel wird schon länger hier diskutiert. Und jetzt hat Frau Lomscher nochmal nachgebessert auf Druck ihrer...
Das heißt nachgebessert, verschlimmbessert, würde ich sagen.
Ja, natürlich. Ich sage angeblich nachgebessert auf Druck ihrer SPD und Grünen. Also die Obergrenzen wurden etwas höher angehoben und sie gelten jetzt nicht mehr für Besserverdiener, sozusagen Mietobergrenzen, aber bis zu einem Haushaltsnettoeinkommen von 30%, wenn die Miete darüber ist, kann man dann die Miete tatsächlich senken. Das klingt ja erstmal toll, hurra, viele Mieter schreien hurra, ich kann die Miete senken, das ist ja wie eine Steuersenkung und man denkt, wow, wunderbar. Aber wenn man einfach mal eins weiterdenkt an die Folgen, es ist katastrophal. Das ist ein Schuss, der wirklich ins Knie geht und der vor allem die eigene Klientel trifft, der die Geringverdiener trifft. Ich meine, welcher Vermieter vermietet denn heute noch an einen Geringverdiener? Du wirst dir doch als Mieter heutzutage immer denjenigen mit dem höchsten Gehalt raussuchen. Du du wirst immer einen nehmen, der selbst beim Ehepaar dann der Alleinverdiener für den Fall des Falles, dass die Frau dann nicht mehr arbeitet, weil sie Kinder kriegt, dann immer noch irgendwie deutlich mehr als sozusagen beim 30% Grenze ist des Haushaltsnettoeinkommens für die Miete. Also du nimmst immer den, der am besten verdient, damit du einfach diesen Puffer hast.
Was für ein Wahnsinn. Es wird dir jetzt pro Person noch eine bestimmte Quadratmeterzahl unterstellt. Und nur wenn du auch wirklich in diesem Quadratmeterbereich, den darfst du kürzen, wenn du aber mehr auf größere Wohnung, also auf größerem Fuße lebst, also mehr Quadratmeter pro Kopf beanspruchst, als du eigentlich dir zusteht, was Berlin jetzt vorgibt, pro Person sind es, glaube ich, 30 Quadratmeter, dann darfst du nur den Teil, den Berlin sagt, der dir zusteht, kürzen und den anderen nicht. Also du hast ein bürokratisches Monster, was du da schaffst. Du gehst halt zum Amt und dann bringst du da deinen Mietvertrag und deinen ganzen Kram ein und dann werden wahrscheinlich 5 Millionen neue Stellen geschaffen. Auf jeden Fall, es ist ein Konjunkturprogramm vielleicht für Berlin.
Für Beamte, ja, aber die kommen da wieder nicht hinterher. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja, es ist ein Wahnsinnsmurks. Aber ich meine, denken wir mal an die ganzen jungen Leute, die unser Podcast hören, die vielleicht irgendwann mal nach Berlin wollen, weil hier die Startups sind und so weiter. Vergisst es, dass ihr irgendwo eine Wohnung bekommt. Zum Beispiel als Freelancer. Ich meine, junge Leute starten als Freelancer. Meine Freundin hat gesagt, die ist Freelancerin hier bei Weltfernsehen, ja, also bedarfsbeschäftigt. Die hat ja keine Garantie für irgendein festes Gehalt. Gesagt, ich kann mich jetzt nie mehr von dir trennen. Also ich finde nie mehr eine Wohnung. Ja.
Das ist wieder das alte Modell.
Alte Modell. Sie hat gesagt, das ist auch total
wirtschaftliche Abhängigkeit.
Es ist total frauenfeindlich, weil natürlich genau Frauen in der Regel weniger verdienen als Männer, 20% in der Regel. Und da werden wieder komplette Abhängigkeiten geschaffen. Du kannst nicht mehr umziehen in Berlin, weil du keine Wohnung mehr findest als Geringverdiener. Und in diese Stadt wirst du überhaupt nicht mehr reinkommen. Das ist jetzt der Bastion, die Rot-Rot-Grün macht Berlin zur Stadt der Millionäre und der Besser. Die für überall günstigen Mieten, die brauchen sich kein Einkommen mehr kaufen. Diejenigen, die es sich leisten können, die besetzen dann die günstigen Mietwohnungen, weil die anderen keine Mietwohnung mehr kriegen. Das ist die Folge dieser rot-rot-grünen Sozialismuspolitik.
Und, weißt du,
und wenn
ist,
das Verfassungsgericht durchlässt, dann ist das wirklich nicht mehr meine
Meinung. Das glaube ich ja nicht.
Ja. Ich glaube es auch nicht. Ja.
Und dann haben wir das gleiche Experiment jetzt demnächst in Brandenburg. Also viel Spaß, liebe Brandenburger. Ihr habt da jetzt leider nicht so günstig gewählt und habt wahrscheinlich auch Rot-Rot-Grün
demnächst. Aber wenigstens haben sie nicht die Braunen gewählt. Das ist ja schon mal...
Das waren aber auch nur die Frauen. Du weißt, wenn es nur nach den Männern gegangen wäre, hätte die AfD gewonnen, zumindest in Sachsen. Und das ist wirklich frustrierend. Also, meine Heimat, Sachsen.
Deine Heimat, ja.
Weltoffenes Bundesland, dachte ich immer. Ja.
Gut. Ja, also politisch liegt ein diesem Magen in Deutschland.
Es wird auch kälter in Deutschland.
Es wird kälter.
Kommen wir zum Feedback. Wir hatten letzte Woche gefragt oder hatten die Anfrage von jemandem aus der Schweiz, warum dort die Kita-Erzieher und Erzieherinnen so viel verdienen würden und auch die Gymnasiallehrer. Und da haben wir eine Antwort bekommen. Oh. Das ist ja das Schöne unseres Podcasts, dieser wunderbare None of us is as smart as all of us. Also alle zusammen sind wir klüger als wir beide alleine oder in Summe oder was auch immer.
Ich würde mal sagen, Einzelne in diesem Schwarm sind klüger. Der Schwarm insgesamt, AfD-Welt, ist nicht klüger. Ja? Das wird immer, ist immer der Trugschluss der Schwarmintelligenz, dass man meint, alle zusammen wären so super klug und hätten die Wahlen zeigen immer wieder, wie unklug gewählt wird, muss ich mal sagen. Und die Märkte beweisen das auch immer wieder. Wie unklug investiert wird, wenn Leute 30-jährige Staatsanleihen in Deutschland für Minuszinsen kaufen, dann ist das meiner Meinung nach sehr, sehr unklug. Bloß weil der Heringschwarm in eine Richtung schwimmt.
Oder
ja,
wenn
hat
Menschen
das nicht,
Pets.com
das,
in der New Economy Krise kaufen.
Dann hat das mit Schwarmintelligenz zu tun.
Es gibt auch Aktienblasen. Das hast du natürlich vergessen.
Ja, natürlich gibt es auch Aktienblasen. Momentan haben wir eine Anleihenblase. Schwarmintelligenz ist das aber eben nicht, wenn die Herde in eine Richtung rennt. Das ist nur Massenpanik oder Massengier, das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Also immer diese Rede von der Schwarmintelligenz.
Aber können wir auch mal drüber diskutieren? Ich bin ein riesen Anhänger dieser.
Gut, aber Einzelne im Schwarm sind intelligent, okay, wie unsere Hörer zum Beispiel, die sich deutlich aus dem Schwarm hervorheben.
Er schreibt, er ist jetzt eine Kindergartenaushilfe. Und er hat gerade sein Abitur gemacht und ist jetzt Kindergartenaushilfe und verdient 39 Franken die Stunde.
Die Stunde.
39 Wahnsinn. Franken die Stunde. Okay, das sind ungefähr, wenn du 10% abziehst, haben wir das dann in Euro. Das sind dann ungefähr 36 oder 35 Euro die Stunde. Und bei einer 20-Stunden-Woche und das alles 7 Wochen lang verdient er relativ viel Geld. Und als frischer Abiturient mit wenig Erfahrung ist es auch für Schweizer Verhältnisse unverschämt viel. Natürlich habe ich die Stelle über Kontakte bekommen. Das hohe Lohnniveau erkläre ich mir vor allem durch die deutlich höheren Investitionen in Bildung, um die Qualität der Schulen zu sichern. Dazu kommt, dass die meisten Kindergärtnerinnen nur halbtags arbeiten und so hohe Lohnanforderungen haben, um die Lebenshaltungskosten zu stemmen. Und dann hat er noch geschrieben, warum Gymnasiallehrer so viel verdienen. Das liegt daran, dass da die Gymnasiastenquote nicht so hoch ist wie in Deutschland. Also machen nicht so viele. Deswegen braucht man auch nicht so viele Gymnasiallehrer und die verdienen dann aber entsprechend viel. Tja, ich persönlich war sehr zufrieden mit der Bildung, die ich hier erhalten habe, schreibt er.
Klingt gut in der Schweiz.
Gut, haben wir das auch. Noch eine Sache, Dänen lügen nicht, hatten wir. Das war ja dein, das war ja dein Bär. Nee, dein Bulle war das. Das war ja der Kollege, ja, genau. Jürgens war ja in Dänemark.
Nicht Udo Jürgens, sondern...
Ja, genau. Und da hatten wir ja Dänen lügen nicht, genau, als Zug vorgebracht.
Habe ich so spontan eingebracht und ich dachte, Dieter Thomas Kuhn. Aber genau. Dieter Thomas Kuhn hat ja das Original von Michael Holm.
Michael Holm.
Ja, Michael Holm, nein. Ja. Dieter Thomas Kuhn hat das Original von Michael Holm einfach nur nachgesungen, wie er immer Schlager nachsingt. Tränen lügen nicht.
Genau. Aber Moritz, unser Vorzeigewille, Daniel hat mich aufgeklärt, es war von Otto eine Persiflage. Also muss ich es im Internet angucken. Es ist großartig. Und er sagt dann nicht ein Lied von Michael Holm, und er sagt, es ist ein Lied von Michael Bornholm. Also schon da geht's los. Also es ist wirklich lustig. Gut. Ja. Also, haben wir das auch geklärt? So, Daniel nicht von Otto. Also wer sich mal wirklich lachen möchte, sollte sich das mal angucken.
Die Älteren werden sich noch erinnern. Die Älteren unter uns an Otto.
Die Jüngeren kennen überhaupt Otto noch?
Das war mal was man heute Comedian nennt, ne?
Mhm.
Ich glaube, die Jungen kennen Otto nicht mehr.
Gut.
So.
Dann kommen wir zu deinem Bullen.
Wir haben wieder unsere Rubriken Bulle und Bär der Woche. Jeder hebt und senkt den Daumen. Bei mir sind es heute sozusagen, der Daumen wird gesenkt über Pessimisten und der Daumen wird gehoben über Optimisten. Passend, würde ich mal sagen. Ich fange mal,
klär mich mal auf.
Der Bär der Woche, der geht eben an eine bärige Prognose, auf die man auf keinen Fall hören sollte.
Oh, hat
das
da
Bankhaus M.M. Warburg.
M.M. Warburg.
Ja. Ein Bankhaus, da muss man ein paar Euro mitbringen, wenn man da Kunde werden will.
Seit wann gibt es die? Wahrscheinlich schon ewig, oder?
Schon länger. Bestimmt.
Super.
Keine Ahnung. Aber das Alter,
tut nichts zur Sache.
Alter schützt vor Dummheit nicht, würde ich an dieser Stelle mal sagen.
Sehr schön.
Hat seine Prognose bei Aktien drastisch zurückgeschraubt, konkret die DAX-Prognose. Die Experten sehen den DAX jetzt bis zum Ende 2019 auf 11.000 Punkte fallen. Und diese DAX-Prognose haben sie übrigens gerade am letzten Freitag veröffentlicht, als der DAX eine sehr gute Woche hinter sich hatte schon und gerade fast dabei war, bis auf 12.000 Punkte zu steigen. Da kam die Prognose, man fällt auf 11.000 Punkte und M.M. Warburg hatte vorher noch eine Prognose von 12.600 Punkte. Also sie haben drastisch diese Prognose reduziert bis zum Jahresende. Begründung: dieser drastisch anmutende Schritt ist darauf zurückzuführen, dass von der prognostizierten Konjunkturerholung nichts in Sicht ist und wir deshalb davon ausgehen, dass die Erwartungen für die Unternehmensgewinne deutlich zu hoch sind, erläutert Volkswirt Carsten Knude. Anleger, und dann schreibt er auch noch dazu, Anleger sollten nicht den Mut verlieren, denn dies ist kein generelles Votum gegen Aktien. Ein bisschen zwiespältig dann auch, meiner Meinung nach. Aber vor allem finde ich einfach diese Prognose mit der ökonomischen Begründung komplett fehl am Platz, weil hier wird wieder einfach übersehen, dass der Aktienmarkt der Konjunktur doch viel, viel weiter vorauseilt und Entwicklungen vorwegnimmt, die rückgängigen Unternehmensgewinne schon längst eingepreist hat. Und dass da Volkswirte mit ihren Prognosen einfach immer zu spät dran sind und einfach nicht verstehen, wie die Märkte ticken, dass die Märkte viel, viel weiter vorausdenken, als Konjunkturentwicklungen dann tatsächlich stattfinden. Und deswegen dafür mein Bär der Woche. Und der Rat an die Volkswirte, die Aktienprognosen machen, der kommt vom Börsenaltmeister André Costolani. Der hat einmal geschrieben, wer Volkswirtschaft studiert hat und zur Börse gehen will, muss alles sofort und radikal vergessen, was er in den Jahren zuvor gebüffelt hat. Volkswirte scheitern schon an der Vorhersage der Wirtschaftsentwicklung. Wie sollen sie da Börsenprognosen stellen? Costolani, der große Altmeister der Börse. Ich hoffe, das gibst du deinen Studenten. Du hältst ja demnächst eine Antrittsvorlesung, glaube ich.
Ja, nee, nicht Antrittsvorlesung. Es gibt am 7. Oktober, gibt es für die neuen Studierenden, da sitzen die alle da, fangen an und dann darf ich da 20 Minuten über ja, den Starts im Studium erzählen und sie hoffentlich so einstimmen, dass
sie... Aber es sind doch die Wirtschaftsstudenten, ne?
Es sind Wirtschaftsstudenten, ja.
Dann sagst du ihnen...
Dann will ich gleich sagen, der Defner hat gesagt, vergesst alles, was ihr lernt.
Alles, was ihr jetzt lernt, müsst ihr später vergessen,
genau.
Ja?
Wenn ihr erfolgreich, zumindest wenn ihr erfolgreich an der Börse sein wollt, genau, oder dem Defner Glauben, ja, schenken wollt.
Man manchmal muss sagen, ist man einfach als Gimpel erfolgreicher an der Börse als
ist ja schön.
Vor allem, wenn man 39 Semester studiert.
Nee, es war nicht ganz 39.
Es war gar kein 39.
Es war nicht 39, es war irgendwie in den 30ern.
In den 30ern.
Aber daran kannst du erkennen, das heißt ja immer, dass nur wer kurz studiert, auch erfolgreich ist. Und jetzt weiß ich nicht, ist der Chavis jetzt erfolgreich?
Okay. Du hast definitiv nicht kurz studiert.
Das stimmt.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob die andere Theorie, aber ich meine, jetzt sitze ich hier mit dem Defner jede Woche. Ich meine, ja, und wir haben ein fünfstelliges Publikum. Weißt du?
Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Ja.
Exponentiell steigend. Ja.
Gut. Übrigens, Carsten Klude, den du ja hier so abgemeiert hast, wir hatten den auch mal bei uns. Wir machen ja jedes Jahr auch diese Umfrage und gucken dann, wie die Volkswirte abgeschnitten haben. Und wir hatten den Klude, hatten wir als denjenigen, der am besten die Makrozahlen vorhersagen kann, also das Wirtschaftswachstum und solche Sachen, aber der am schlechtesten daraus dann die Prognose für den Aktienmarkt
gemacht
hat.
Ja, siehst du.
Ja?
Ja, hab ich's nicht wieder gerochen. Ja,
ja, Defner, wunderbar. Ja. Du hast es intuitiv
gimpelhaft. Ja. Und wie gesagt, Costolani, ich verehre ihn. Der hatte einfach immer recht und der hatte gerade mit seinen Bonbons, da sollte man sich öfters immer welche anschauen. Da kann man so viel über Börse lernen, mehr als in den Volkswirtschaftsbüchern.
Wunderschön.
Gut, dann, bitteschön, hast du Bulle und Bär auch?
Ich würde jetzt mal zu meinem Bullen kommen. Mhm. Mein Bulle der Woche, das kommt man schon, wenn man mir bei Instagram folgt. Das tun ja immer mehr Leute.
Auch mir im Übrigen, ja. Wir ist müssen vielleicht dann bald wieder mal eine Wette machen.
Nein.
Mein Schwarz-Weiß-Foto aus der Maske kam sehr gut an. Ja.
Kam es?
Vor allem bei den Frauen, ja.
Woher weißt du das? Wertest du
der
das
Zuspruch
aus?
Nein, ich habe auch persönlich
auf dem Gang angesprochen.
Ich werde auf dem Gang angesprochen.
Wie? Dann heißt es noch, Defner, aber sehr cooles Bild. Also war bewusst lasziv, irgendwie stand er da so wirklich,
Eine Kollegin schrieb, Cary Grant, eine alte Aufnahme von Cary Grant, Fragezeichen.
Gut, also
bei Instagram.
Kommen wir zu meinem Bullen der Woche, Dietmar Defner. Nein, es ist nicht Dietmar Defner, Cary Grant. Es ist mein Schrebergarten. Und in meinem Schrebergarten ist ja jetzt auch Dividendensaison. Mhm. Die ist im Gegensatz zur Börse, wo ja im Frühjahr Dividendensaison ist, ist bei mir Dividendensaison im Schrebergarten im Herbst, wenn nämlich geerntet wird. Und dieses Jahr, die Kirschen waren nicht so prall, die Ernte dieses Jahr. Das war ja so ein bisschen mau. Aber ein anderes Kern- oder Steinobst, die Pflaumenernte, ist ganz großartig. Und wegen des warmen Wetters war es auch schon ein bisschen früher als letztes Jahr, konnte ich ernten. Mhm. Also stand ich da am Sonntag also im Baum und habe dann da ungefähr 20 Kilo Pflaumen zusammen mit den Kindern und der Frau. Wir haben dann alle Leitern, die verfügbar waren, in der gesamten Gartenanlage hingestellt und haben dann Pflaumen geerntet. 20 Kilo. Jetzt habe ich mal geguckt, was kostet ein Kilo Pflaumen? Wüsstest du es?
Naja.
Beim Discounter 1,79, aber unsere Pflaumen sind natürlich
sind
viel
Bio-Pflaumen, oder?
Es sind Bio-Pflaumen, es gehen immer die Flugzeuge drüber. Insofern so ein bisschen Kerosin gesprenkelte Bio-Pflaumen, die wir haben, genau. Ich habe einfach angenommen, es wären 3 Euro pro Kilo, macht 60 Euro. Und jetzt muss man mal gucken, was der Schrebergarten kostet. Der kostet im Jahr ungefähr, dank Bundeskleingartengesetzes, ist ja subventioniert, wir leben davon auch. Und der kostet ungefähr 300 Euro. Jetzt haben wir 60 Euro alleine mit den Pflaumen gemacht. Das ist eine Dividendenrendite von, Trommelwirbel, 20%. Und das macht nicht mal der DAX oder andere Aktien oder sonst was.
Wie genau hast du deinen Stundenlohn einkalkuliert?
Stundenlohn habe ich natürlich nicht. Aber du musst halt zunehmen. Ich habe noch Äpfel, ich habe noch Birnen, wir haben Gurken, rote Beete, Fenchel und Pastinake.
Was machst du denn jetzt aus den Pflaumen? Pflaumenschnaps?
Nee, die sind entkernt worden und da wird Pflaumenmarmelade. Und das wird bei uns so als Geschenk, im schönen Glas mit einem Schleifchen drum und guten Freunden schenkt man mal ein Glas Pflaumenmarmelade mit der wirklich aromatischen Pflaume.
Ohne Botschaft, ja?
Ich muss natürlich zugeben, du hast natürlich ein Problem angesprochen. Meine Sonntagsruhe ist natürlich dahin, die ist ja grundgesetzlich geschützt. Und Artikel 140 Grundgesetz steht ja drin, der Sonntag ist zur seelischen Erhebung da. Obwohl man natürlich, wenn man auf der Leiter steht, dem lieben Gott noch ein Stück näher ist. Insofern kann man das noch gelten lassen. Aber ich glaube,
das hat was Meditatives, Gartenarbeit.
Hat es?
Ja, Gärtnern ist das neue Yoga, schrieb Andrea Balschuh, auch eine ehemalige Kollegin von uns, die früher mal bei uns Wetterfee war.
Aber trotzdem, so Gartenarbeit, da lamentiere ich immer. Und weißt du, was die Frau mir am Wochenende gesagt hat? Ich will mal einen Typ, der Holz hackt, von Holzhacken wiederkommt und dann immer noch anpackt. Und natürlich, jetzt stehe ich da als lamentierender Pflaumenernte-Gimpel und Mit Holzhacken habe ich auch nichts am Hut.
Soll ich mal zum Holzhacken vorbeikommen? Ich als Junge vom Land kann Cary
Grant. Ja, der Cary Grant.
Cary Grant.
Aber immerhin lernen die Kinder.
Weißt du, ich bin ein kerniger Bursche vom Land.
Aha,
und
der auch
ich
Holz hackt.
Weiß aber ich muss sagen, ich habe lange genug geerntet und weiß, wie uneinträglich Landwirtschaft ist. Das ist wirklich ein wunderbares Hobby, aber es ist wirklich, um davon zu leben, eine wirkliche Knochenarbeit.
Ja, es ist wirklich frustrierend. Immer wenn du erntest im Garten, gibt es die Sachen im Sonderangebot im Supermarkt. Und ich dann immer so, muss ich wieder ernten? Und die Frau, ja. Und, aber immerhin wissen jetzt die Kinder auch, wo das Obst herkommt. Nicht aus dem Gemüseregal oder aus der Obsttheke, die so schön besprüht immer wird oder so. Im Supermarkt, sondern vom Feld oder von unserem Garten.
Wunderbar.
Insofern mein
eine sehr schöne
Bulle der Woche, der Schrebergarten.
Sehr schöne Entspannung. Ja. Sehr, sehr deutsche Geschichte auch. Ne?
Habe ich schon erzählt, dass unsere Parkgartenanlage Parkidyll 90 Jahre alt geworden ist? Ja, super. Wollte ich mal sagen.
Allerdings ist es schon auch wirklich wertvolles Bauland, das da natürlich blockiert wird. Ja.
Nicht blockiert, das ist bei uns direkt am Park in Pankow. Da können Sie sowieso nichts hinbauen.
In Berlin wird niemand mehr bauen wollen, weil ich meine, man wird ja quasi willkürlich dann enteignet als Investor bei willkürlich festgesetzten Mietpreisen. Die Neubauten sind zwar noch ausgenommen, aber ich meine, wer traut denn diesem Senat? Weil nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sagen sie dann, jetzt werden auch bei Neubauten die Mieten gesenkt und zwar 5 Euro festgesetzt oder dann schreibt der Pöbel, nein, 5 Euro sind zu viel, ach, machen wir doch 2 Euro, damit wir wiedergewählt werden. Nein, jetzt umsonst und jetzt kostenlos und jetzt kriegst du noch was draufgezahlt vom Investor.
So. Weißt du, was wir früher im Osten für unsere Wohnung bezahlt haben? 70 Mark. 70
damals Ostmark. Im Osten.
Damals im Osten, wir hatten eine Wohnung, die war, weiß ich gar nicht mehr, 90 Quadratmeter oder so. War
aber man
so
musste
groß.
Sich auch lange anstellen, bis man dann so eine schicke wurde, Platte bekommen hat.
Nee, wir
hat,
waren
oder?
Nämlich in der Platte gewohnt. Wir haben in so einem 30er-Jahre-Bau gewohnt in Leipzig. Aber trotzdem musste man, die Oma wohnte bei uns noch mit, weil sie keine neue Wohnung bekommen hat. Also wir wissen, was Wohnungsknappheit und so heißt, wenn man.
Und draußen roch es schön nach Braunkohle. Ich kann mich ja noch gut erinnern an die Schulklassenfahrt in die DDR. Das war auch ökologisch, Sozialismus ökologisch ganz weit vorne, weil ja immer wieder Bedenken kommen, dass Marktwirtschaft und Ökologie nicht zusammenpassen, aber Sozialismus und Ökologie passen überhaupt nicht zusammen. Das gut. Nur am Rande.
Kommen wir zu deinem Bullen.
Mein Bulle der Woche, ich habe es ja schon angekündigt, der Bär für die Pessimisten, der Bulle für die Optimisten. Ausgegebenem Anlass. Es gibt nämlich eine neue US-Studie, die in der letzten Woche rauskam. Über die haben wir auch berichtet bei Weltfernsehen. Optimisten haben nämlich größere Chancen auf ein hohes Alter als Pessimisten, wurde jetzt von einem Team der Boston University School of Medicine nachgewiesen. Die haben zwei große Datenbanken ausgewählt, eine von 70.000 Krankenschwestern und eine von 1.400 Veteranen. Und da waren die Leute klassifiziert in 4 bzw. 5 verschiedene Klassen von Optimisten bzw. Pessimisten, mussten die Leute vorher angeben und dann wurde deren ganze Krankengeschichte dann über viele Jahre hinweg ausgewählt und herauskam, dass dann die Frauen in der besonders optimistischen Gruppe im Schnitt um 15% länger lebten als in der pessimistischen Gruppe und bei den optimistischen Männern betrug der Unterschied in der Lebenszeit 11%. Und die Chance, 85 oder älter zu werden, war bei der Gruppe der stärksten Optimisten um 50% größer als bei den stärksten Pessimisten. Und bei den Männern betrug der Unterschied in der Studie 70%.
Oh.
Also 50% bei den Frauen, der stärksten Optimistinnen, nochmal korrekt gesagt, und 70% bei den Männern der Unterschied. Und dann wollten die Wissenschaftler auch noch herausbekommen, ob die höhere Lebenserwartung daran liegen könnte, dass Optimisten grundsätzlich gesünder leben, also zum Beispiel regelmäßiger zum Arzt gehen, weniger rauchen oder trinken oder mehr Sport treiben. Das haben sie dann auch nochmal diese unterschiedlichen Lebensverführungen sozusagen ausgeklammert. Und dann kam heraus, dass sie auch bei ähnlicher Lebensführung länger leben als Pessimisten. Und die Forscher, die definieren einen Optimisten als einen Menschen, der daran glaubt, dass gute Dinge passieren werden oder dass die Zukunft erstrebenswert ist, weil bestimmte Ziele durchgesetzt werden können. Und da ist natürlich viel Veranlagungssache auch, ob man Optimist oder Pessimist wird. Aber ein Psychologe, der dann zu dieser Studie befragt wurde, der sagt, man kann Optimist auch lernen. Wörtlich sagt er, Optimisten haben das Gefühl, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben und dieses Gefühl kann man auch erlernen. Man kann sich erreichbare Ziele setzen, die eigenen Möglichkeiten abschätzen, kleine Schritte machen, realistisch bleiben. Das ist ein Weg zum Optimismus. Herzliche Einladung an alle, Optimist zu werden und länger zu leben. Herr Chapitz, wie wär's?
Ja.
Wir haben ja auch noch mit 85 in deinem Schrebergarten Pflaumen ernten. Vielleicht nicht mal so hoch auf die Leiter steigen, nicht doch so runterfällst und den Genickbruch holst. Ne? Bei das uns wäre übertriebener Optimismus.
Ja? Aber bei uns in der Kleingartenanlage sind die Menschen ja so alt geworden. Insofern, wir haben einen relativ hohen Altersschnitt. Aber es gab auch viele Hörerinnen und Hörer, die uns das geschrieben haben, auch an uns. Aber du kannst den Optimismus auch lernen, schrieb dann jemand. Und dann habe ich zurückgeschrieben, der Defner ist 11% älter, insofern können wir dann zusammen das Licht hier ausmachen. So, insofern ist es okay, wenn du 11% älter bist. Allerdings muss ich sagen, ich bin ja ein optimistischer Pessimist und kein... Nein, ich bin ein optimistischer Pessimist, würde ich sagen. Du bist ein optimistischer Optimist und das sind ja die einfach losrennen. Das ist doch kein Widerspruch in sich.
Natürlich.
Ich denke an das, ich habe die positive Aussicht, aber gehe da vorsichtig ran. Und du hast die positive Aussicht, aber rennst einfach stumpf los. Und das ist der Unterschied.
Man kann auch eine positive
Grundeinstellung haben, sonst kommt man nicht durchs Leben. Wenn du immer denkst, morgen stirbst oder sonst was, dann ist... Und auch diese Studie ist ja die Frage, haben die Leute sich zum Optimisten gemacht, weil sie einfach gesünder waren und sagen, wenn du aus einer Gesundheit heraus sagst, ja, bin ich Optimist? Oder haben die Leute, weil sie schon kränker waren, gesagt, ich bin Pessimist, weil sie einfach nicht die langen Lebenserwartungen hatten oder das geahnt haben?
Ich glaube, die haben es ja auch
nochmal... Das kriegst du ja nicht rausgemacht.
Die ganz früh gestorben haben, die haben ja auch gerade noch mal sozusagen bereinigt aus.
Ja, aber das ist ja, wenn du Gebrechen hast, bist du natürlich nicht so optimistisch wie jemand, der irgendwie noch bei Gesundheit
ganz,
ist.
Ich ganz viele kernpudelgesunde Menschen, die pessimistisch sind, ja. Und also das ist.
Ich bin optimistischer Pessimist. Das habe ich jetzt nur mal gesagt. Okay, das wollte ich gesagt haben. Haben wir es auf jeden Fall zu Papier gebracht und dann jetzt weiß es jeder. Gut.
Deinen Optimismus zu folgen im Thema dann auch gespannt.
Nein, ich bin halt. Ich habe eine positive Zukunftserwartung, aber gehe etwas skeptischer an die Sachen ran und hinterfrag sie. Und das werden wir jetzt auch gleich beim Thema Frankreich haben. Aber vorher würde ich noch meinen Bären der Woche kurz darlegen. Das ist nämlich Claudio Borghi. Und Claudio Borghi ist der haushaltspolitische Sprecher der Lega-Partei in Italien, war da auch im Haushaltsausschuss der Chef, als die Lega noch mit den 5 Sternen da koaliert hat. Und warum ist es mein Bär der Woche? Der hat sich nämlich gerühmt dafür, eine vorteilhafte Anlage getätigt zu haben. Und zwar hat er italienische Staatsanleihen gekauft, nämlich im September vergangenen Jahres, und hat sie jetzt wieder verkauft, nachdem die Lega ja aus der Regierung ausgeschieden ist, nach einer klassischen Fehlspekulation. Weil eigentlich hatte ja Salvini die Koalition platzen lassen, weil er dachte, Neuwahlen gäbe es und dann würde er alleiniger Regierungschef und dann würde Italien unter seiner Ägide stehen. Hat ja nicht funktioniert. Und die Märkte haben darauf ganz positiv reagiert, dass Salvinis Wette nicht aufgegangen ist, sondern dass wir jetzt eine Fortführung in einer anderen Regierungskonstellation haben, die europafreundlich ist. Und daraufhin haben ja auch die italienischen Anleihen gewonnen. Und daraufhin hat Herr Borghi auch mit seinem Ding gewonnen. Und er hat mit italienischen Staatsanleihen 25% plus gemacht. 25%. Er hat sie nämlich gekauft. Wir hatten ja schon mal die Sache, dass Kurse und Renditen gegenläufig sind. Also wenn die Rendite fällt, dann gehen die Kurse hoch. Er hat ungefähr die Anleihen gekauft zu 96% des Nennwerts und hat sie verkauft zu 119, also 25% Gewinn ungefähr gemacht. Und dann habe ich es auch getwittert, dann schrieb er mir zurück, ja, ich habe einen großen Gewinn gemacht. Das lag daran, dass ich auf mein Land und meine Regierung gewettet habe. Und ich hoffe mal darauf, dass die nächste Regierung genauso erfolgreich ist wie wir. Also er hat das so interpretiert nach dem Motto, das wäre unser Erfolg gewesen. Und eigentlich hat er ja nur, die Anleihen haben ja nur gewonnen und die Renditen
weil
sind ja nur
abgewählt worden sind.
Weil sie halt von der Regierung ausgeschlossen worden sind.
Genau. Also nicht abgewählt, logischerweise.
Und dann habe ich mir gedacht, kann das überhaupt sein, dass ein Parlamentarier, der im Haushaltsausschuss ist, ist es überhaupt rechtens, das zu tun? Da habe ich also die Börsenaufsicht Consob angeschrieben. Mhm. Und dann haben die mir auch es hat ein bisschen gedauert, zurückgeschrieben. Dann schrieben sie mir, ja, wir haben an die Parlamentarier am 18. Mai 2018, das war so kurz nachdem die Lega und die 5 Sterne zusammengegangen sind, haben wir auch einen Brief geschrieben und haben geschrieben, dass sie ganz vorsichtig mit solchen Geschäften umgehen sollten und dass sie who perform public functions to exercise greater caution. Und
was ist denn das für ein Gesetz?
Sie haben ihn angeschrieben, dass sie da vorsichtig mit umgehen sollten mit solchen Sachen, aber das ist nun wirklich nicht vorsichtig. Das ist der Typ, der ja wirklich auch immer den Euro-Austritt von Italien genannt hat, der immer wirklich an der Schaltstelle der Macht mit saß, Claudio Borghi, dass der dann einfach Anleihen kaufen kann, so hin und her traden. Fand ich schon ein bisschen frustrierend. Und er hat ja auch ein Interview gegeben im jüngsten Kapitalheft. Da hat er auch nochmal gesagt, der Euro ist die falsche Währung für Italien und hat das nochmal dargelegt, warum das so ist. Und ich Schwierig halt, der Euro, Italien kommt halt mit dem nicht so richtig klar. Aber deswegen hatte ich meinen Bär bekommen. Er hätte meinen Bär bekommen für so einen Handel.
Für so ein Insider-Geschäft.
Zweifelhaft ja,
zumindest
ist.
Zumindest sehr zum Himmel riecht. Ja.
Irgendwie schon. Ja. Und dass dann die Börsenaufsicht einfach schreibt, ja, wir haben da die drauf hingewiesen, aber dann nicht tätig wird. Komisch. Oh, auf jeden Fall mein Bär, der war Claudio Burgi. Und der war früher mal bei der Deutschen Bank.
Echt?
Der war Deutschbanker. Der hat das Italien-Geschäft der Deutschen Bank geleitet. Ja, ja, ja.
Ach ja. Ja, aber Italien ist ja ein Thema, das jetzt zumindest Hoffnung macht, auch für meine Börsenrally im Herbst. Es gibt momentan Fortschritte in der Regierungsbildung, hoffen wir, dass das Ganze klappt. Zum jetzigen Stand ist es noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber dann ist wenigstens mal ein kleines Damoklesschwert erstmal weg von den Märkten ich bin da zuversichtlich, dass die sich zusammenraufen.
Und die einzige
das
Sache,
ist keine Liebesheirat, das ist keine Liebesheirat, ja, aber
die Basis besteht darin, dass sie alle beide Neuwahlen verhindern wollen, beziehungsweise 5 Sterne sogar noch mehr, weil sie in den Neuwahlen abgestraft würden.
Genau.
Das ist alles. Aber das ist
der Feind meines
Basis.
Feindes ist mein Freund und das kann, manche Zweckehen sind manchmal erfolgreicher als irgendwelche Hochzeiten im Himmel, die dann sich auf der Nachhinein. Erde ankommen, an der Praxis, am Alltag scheitern. Und möglicherweise ist das dann so ein Vernunft-Zweck-Bündnis, das dann ganz erfolgreiche Arbeit machen kann. Da ist wenigstens jetzt mit den Sozialdemokraten wieder ein Partner dabei, der dann eben auch europafreundlich ist, im Gegensatz zu den 5 Sternen. Das sind ja immer noch die europafeindlichen Populisten und die mit der Lega zusammen, das war natürlich eine verheerende Allianz. Ne? Habe ich ja auch immer gesagt, das ist trotz großer Verteidiger Italiens an dieser Stelle. Aber jetzt habe ich doch etwas in Hoffnung, dass man das auch wieder europapolitisch einigermaßen auf Kurs kriegt und vielleicht einfach ein bisschen vernünftige Politik macht und wieder ein bisschen in die Reformecke zurückgeht, von der man sich verabschiedet hat.
Reformecke, da weiß ich schon, was du jetzt gleich, das wirst du gleich überleiten
Reformen,
zum nächsten Mal.
Reformen.
Wir kommen zu unserem Thema. Es ist Minute 35. Ich muss es nochmal sagen. Wir sind gut in der Zeit. Meine Frau hat mich gelobt, dass wir endlich mal ein Thema lange diskutiert haben.
Jetzt musst du nur noch Holz hacken und dann ist alles gut. Ja. Aber ich meine, das Beispiel von Schäpitzgarten ist doch ein gutes Beispiel. Oh, erst muss man die harte See- und Ackerarbeit und Gartenarbeit machen. Man muss jäten, man muss anbauen, man muss säen. Ja. Und es dauert lange, 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 bis man denn endlich die Früchte erntet. Genauso ist es mit Reformen. Und Frankreich ist ein Land, das hat Reformen gemacht. Und wir kommen zu unserem Thema. Und vielleicht so langsam gibt es da ein paar kleine erste Früchte dieser Reformarbeit, die Emmanuel Macron an den Start gebracht hat. Denn die französische Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Es gab letzte Woche die neuesten revidierten Zahlen zum BIP und da kam ein Plus von 0,3% zum Vorquartal heraus. Die erste Schätzung war noch bei 0,2%. Und das ist in diesen Zeiten ein wirklich sehr, sehr ordentliches Ergebnis. Stärker als die Eurozone insgesamt. Die ist um 0,2% gewachsen im zweiten Quartal. Und es ist vor allem ein sozusagen Klassenunterschied inzwischen zur deutschen Volkswirtschaft, zur größten Volkswirtschaft in der Eurozone. Und Frankreich ist ja die zweitgrößte. Und Deutschland ist ja im zweiten Quartal geschrumpft, 0,1% das Minus beim BIP. Und wir sind mit diesem ersten Bein in der Rezession. Ich hatte gestern Marcel Fratscher bei mir im Studio.
Und?
Der sagt, wir sind eigentlich in der technischen Rezession. Also die gehen fest davon aus, dass auch das sozusagen dritte Quartal negativ ist. Dass du diese Wette auf jeden Fall gewinnst, da bin ich ja auch mittlerweile ziemlich sicher. Aber Frankreich steht eben viel besser da als Deutschland. Wird Deutschland wieder zum Krankenmann Europas? Fragezeichen. Aber wir wollen nicht über Deutschland reden, sondern über Frankreich und vielleicht auch über das, was wir von Frankreich lernen können. Meiner Meinung nach zahlen sich jetzt eben hier die Reformen, die Emmanuel Macron angestoßen hat, aus. Und das ist vor allem sichtbar bei den Unternehmensinvestitionen. Die waren nämlich ein Treiber dieses Wachstums. Neben den Staatsausgaben. Gebremst wurde das Wachstum etwas durch den privaten Konsum, aber der ist auch nur um sozusagen 0,2% ist er gewachsen, also nur etwas schwächer als das BIP. Aber ein Anstieg von Unternehmensinvestitionen, der ist halt ein gutes Zeichen dafür, dass die Unternehmen auch wieder Vertrauen gewinnen, weil eine wirtschaftsfreundliche Politik gemacht wird, weil Unternehmen Investitionen erleichtert werden. Deswegen ist das ein gutes Zeichen. Schon im Jahr 2018 waren zum Beispiel die Auslandsinvestitionen Investitionen in Frankreich auf einen neuen Rekord gestiegen. Auch am Arbeitsmarkt hat sich die Situation verbessert. Es war immer noch bei 8% die Arbeitslosenquote in Frankreich, hat sich aber verbessert. Und all das sind meiner Meinung nach Faktoren, die sozusagen langsam Früchte der Reformarbeit Macrons
sind. Och, hat das schön gesagt, Herr Dietmar. Also, da muss ich jetzt ja wieder was reinschütten. Das passt ja auch beim Thema sehr gut. Also, dass du sagst, wir können aus Frankreich was lernen. Also man muss sich ja die Reform genauer angucken. Du hast jetzt von Reformen
gesprochen. Ich kann ja nochmal zu den Reformen. Ich wollte jetzt erstmal so.
Wenn man sich zum Beispiel die Rentenreform anguckt, die würde ich ja einfach mir mal anschauen. Da liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren. Und wenn du Staatsbediensteter bist und bei den Eisenbahnen arbeitest oder bei der Energiegesellschaft EDF oder wo auch immer, kannst du auch schon mal mit 55 in Rente gehen. Also da wird eigentlich nur reformiert, was reformiert gehört. Und das ist jetzt wirklich keine Monster anschreien. Ich meine, ich bitte dich, in Deutschland haben wir ein Renteneintrittsalter von 67. Jetzt wird von 62.
Von 63. Hallo. Wir haben es auf 63 doch zurückgenommen.
Die Rente mit 63. 63 nur, wenn du eine gewisse Anzahl von Jahren schon gearbeitet hast. Aber das normale Renteneintrittsalter ist auf 67 erhöht worden. Und wenn du vorher in Rente gehst, dann kriegst du einen Abschlag. Und wenn du länger arbeitest, kriegst du was dazu. Und in Frankreich wird es jetzt so gemacht, das Renteneintrittsalter, er traust ja nicht mal, das zu erhöhen auf 64, sondern er sagt, es bleibt bei 62. Aber du kriegst einen Abschlag, wenn du vor 64 in Rente gehst. Also es wird jetzt einfach, faktisch wird das Renteneintrittsalter in Frankreich auf 64 erhöht. Würde ich sagen, ist das eine tolle Reform? Nee. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dann gucken wir mal, wie ist dieses Wachstum zustande gekommen? Wie viel Schulden hat Frankreich gemacht im ersten Halbjahr? 75 Milliarden. Wenn ich 75 Milliarden Schulden mache, dann sollte ich auch ein bisschen schneller wachsen. Das ist schon mal ganz einfach, wenn ich Schulden mache. Wir haben in Deutschland, wie viel haben wir plus gemacht?
45 Milliarden im ersten Halbjahr.
Da hätten wir also eine Differenz von 120 Milliarden.
Ja, vielleicht sollte Deutschland auch mal ein bisschen mehr Geld investieren.
Wenn ich 120 Milliarden unser deutsches System reinkippe und einfach mal sage, das wird das Wachstum ankurbeln, hätten wir ein größeres Wachstum gehabt. Also insofern müssen wir auch mal das Wachstum uns anders angucken. Dann gucken wir mal die Reformen insgesamt auf europäischer Ebene und da muss ich sagen, da nervt mich der Macron wirklich monströs. Das hast du ja in Biarritz gesehen, also den großen Meister gespielt. Da fragt man sich, ist das Ego größer oder oder sind es die Ergebnisse, die da rausgekommen sind? Also er tut so einen, gerade in der Außenpolitik dreht er so ein Riesenrad und macht Europa, macht er immer französischer. Und er tut so, als ob er was für Europa tut, als ob er uns groß macht. Aber er macht eigentlich nur, dass Europa französischer wird. Er hat bei der EZB Frau Lagarde umgesetzt, die an der IWF-Spitze ist. Der IWF ist der Monsterfeind von Deutschland. Jede Sache, die in Deutschland ist, wird vom IWF kritisiert.
Heute keine EZB-Diskussion.
Nein, aber ich wollte nur sagen, es ist der IWF. Der IWF ist einfach, hasst Deutschland, wenn man sich das anguckt.
Und er hat diese Frau Ursula von der Leyen.
Ja, und die ist auch als die ist auch frankophil, das weiß ja jeder.
Die hasst ja auch Deutschland, ne?
Nein,
drum hat sie die Bundeswehr so schlecht gemacht. Drum hat sie erst die Bundeswehr runtergewirtschaftet.
Nein, aber die von der Leyen.
Macrons.
Die von der Leyen ist auf jeden Fall von Macrons Gnaden da eingesetzt worden. Und er wollte den Weber verhindern und wollte den Weidmann verhindern. So, weil das Deutsche sind, die nicht nach seiner Pfeife getanzt hätten. So, muss man sagen, ist so. Was ist die EU Frankreichs? Agrarreform? Will ich das haben? Nein, das möchte ich ums Verrecken nicht. Und warum werden wir keine Freihandelsabkommen mit Amerika schließen können? Weil die Franzosen nie und nimmer es erlauben werden, dass wir bei den Agrarreformen irgendwie bei den Subventionen was abgeben.
Okay, das
will ich nicht.
Das war 10 Punkte, lass mich auch mal wieder
dieses,
dazu sagen.
Diese EU nach Frankreich-Fasson will ich nicht haben. Okay, und deswegen finde ich, nervt mich das. So,
okay, gut. Also, Agrar bin ich absolut bei dir. Agrarsubventionen sind die falsche Politik und da ist Frankreich wirklich ein Bremser. Das muss aufgebrochen werden, auch damit wir mit Amerika ins Geschäft kommen. Das ist ganz klar. Aber man muss ja immer sehen, wo kommt man her und was kann man einem Volk zumuten, wenn jetzt Macron auch noch die Agrarsubventionen abschafft, dann ist wahrscheinlich ganz Frankreich auf den Barrikaden. Dann sind es eben neben den Gelbwesten und den Eisenbahnern, die vorher auf den Barrikaden waren, dann eben auch noch die Bauern und dann brennt ganz Frankreich. Man muss ja auch immer gucken, was kann man einem Volk zumuten und da ist ja Macron erstmal mit großen Schritten vorangegangen, hat dann Gelbwesten gegen sich aufgebracht und musste dann ein bisschen zurückrudern bei der Reform, aber er ist eben nicht komplett abgekehrt, trotz dieses enormen Widerstands. Ja. Er hat zum Beispiel diese Bahnreform durchgesetzt, das war ein ganz dickes Brett, das er gebohrt hat. Er hat sozusagen die Bahn mehr in Richtung Deutsche Bahn, mehr in Richtung AG umgebaut und hat vor allem eben diese Privilegien, die du angesprochen hast. Bisher war es so, dass die in der Regel mit 58 in den Ruhestand gegangen sind. Das hat er abgeschafft und das wird in Zukunft bei Neueinstellungen nicht mehr der Fall sein. Du kannst natürlich Bestandsschutz der Leute nicht was wegnehmen, was sie als Recht haben. Aber er hat durchgesetzt, dass es eben künftig anders sein wird. Ja? Und das sind die entscheidenden Weichenstellungen. Ich meine, du kannst nicht alles auf einen Schlag, kannst nicht um 10 Jahre das Renteneintrittsalter erhöhen oder was auch immer, aber du kannst es in die richtige Richtung drehen. Und ich meine, dass in Deutschland wir das Ganze wieder zurückdrehen, was Gerhard Schröder in die richtige Richtung gedreht hat. Und er macht eben Arbeitsmarktreformen, er macht Flexibilisierungsreformen. Das fängt ja auch mit ganz kleinen Sachen an, dass in Betrieben dann mehr auf betrieblicher Ebene wiederum geregelt werden kann von Betriebsrat und Unternehmensführung. Das gehört zum neuen Arbeitsrecht. Er macht vor allem Steuersenkungen, Unternehmenssteuersenkungen. Als er antrat, von 33,3% wird die Unternehmenssteuer auf 25% im Jahr 2022 gesenkt. Damit hängt er uns eben auch in Deutschland wieder ab. Er vereinfacht Genehmigungspflichten und dergleichen und so fort. Auch im Wohnungsbau wird vieles erleichtert. Man guckt aber auch darauf, dass zum einen Sozialwohnungen gebaut werden, aber man überprüft auch die Berechtigungsscheine für Sozialwohnungen, was in Deutschland ja auch nicht mehr gemacht wird. Da besetzen ja dann immer Gutverdiener irgendwie die Sozialwohnungen und da wundert man sich, dass keine günstigen Wohnungen da sind. Da sollte mal die Politik anfangen zu handeln. Und vor allem, er geht in Sachen Gründung und Finanzierung von Unternehmen auch voran und er schafft halt durch seinen eigenen Aufbruch das beste Beispiel für eine wirkliche Start-up-Kultur. Und das macht den Leuten so also Mut. Und
deswegen konsumieren sie weniger?
Naja, der konsumiert nicht weniger. Nein, er schwächelt nicht, er ist nur nicht ganz so stark wie das Wachstum insgesamt. 0,2% plus war das Wachstum beim Konsum. Aber ist natürlich klar, bei Reformen werden die Leute dann immer ein bisschen vorsichtig. Der Konsum ist einfach nur nicht so stark gewachsen wie das durchschnittliche Wirtschaftswachstum. Also ist er ein Bremser im Gegensatz zu anderen Dingern, die das Wachstum vorangebracht haben. Und da hat er eben jetzt aus Frankreich jetzt auch eine Start-up-Nation gemacht. In Paris ist da eine Riesenaufbruchsstimmung da. Die Wirtschaftswoche zitiert jetzt ein Start-up-Unternehmer, der sagt, Scheitern ist kein Brandmal mehr, wie noch vor einigen Jahren. Frankreich heute ermutigt die Leute, Risiken einzugehen. Und man hat Lust, Millionäre zu machen. Das in Frankreich. Er hat ja auch die Vermögensteuer abgeschafft, diese sehr hohe Vermögensteuer von Hollande vorher. Vieles zurückgedreht.
Warum gab es die Gelbwesten-Proteste?
Weil er die Benzinsteuer erhöht hat. Ja,
weil es vielleicht eine gewisse Unwucht gibt. Wenn du dir mal anguckst, die soziale Verteilung, den Gini-Koeffizienten, da wird ja immer gemessen, wie viel Prozent verdienen die Leute. Der ist in Frankreich bei 50. Nur dank der Umverteilung mit den Steuern am Ende fällt er dann auf 29, was ungefähr das gleiche Niveau wie in Deutschland ist. Und wenn du aber weißt, dass eigentlich nur dank Umverteilung du ein relativ ausgeglichenes Einkommensniveau hast, dann bist du unzufrieden. Und du willst jetzt mir erzählen, dass da keine Basis für Aufbruch. Wenn die Leute ungleich verdienen und nur denken, wegen Umverteilung geht so einigermaßen mit der Gleichheit, das ist sozialer Sprengstoff. Und die Franzosen gehen auf die Straße, die streiken. Es wird gegen selbst die Rentenreform wird wahrscheinlich im Herbst gestreikt werden. Es gibt weitere Lehrerreformen, wo die letzten 3 Schuljahre verändern will, dann werden die Leute auch streiken. Dieses Land ist einfach meines Erachtens viel schwerer reformierbar. Und das holt jetzt von hinten vielleicht ein Stück auf gegenüber Deutschland. Aber du kannst ja nicht sagen, dass es jetzt vorangeht, weil er jetzt mal ein paar Privatisierungen macht und ein bisschen Kohle in die Startup-Szene reinkippt. Aber das ist doch jetzt noch kein Rollenmodell für uns. Der lässt eine riesen U-Bahn da bauen, so Prestigeprojekte, um dann irgendwie größer dazustehen als der Großraum London. Wir wollen Groß-Paris. Das ist so napoleonisches Idee, die er da irgendwie umsetzen. Der Mann ist einfach ein, weiß ich nicht, der hat ein Monster-Ego und er ist ein Verführer und er weiß auch, wie er irgendwie hat Machiavelli, hat er eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Aber ein Gutteil ist da Verführer dran und der sagt, wir sind kein Land, das sich einreiht. Und das ist wirklich nervig und wir denken alle, oh, der hat die tollen Reformvorschläge für Europa gemacht. Hast du dir mal die Reformvorschläge angerufen von vor 2 Jahren? Glücklicherweise ist es noch nicht umgesetzt worden. Zentrale Steuern eintreiben und sonst wie. Aber gleichzeitig geht er bei den Unternehmenssteuern voran und senkt sie einfach. Und wenn dann die Schulden hochgehen, ganz egal, wenn die Italiener irgendwie das Schuldenkriterium reißen, dann kommt sofort, hat er natürlich den richtigen Kommissar an der Stelle und dann sagt der Moscovici, ja, das kann ja wohl nicht sein. Wenn die Franzosen es machen, hat niemand was gesagt. Und das ist seine wirkliche Strategie. In allen EU-Spitzengremien sprechen die Leute wirklich Französisch aufs Beste. Er hat alle Leute da an bester Stelle irgendwie installiert und Frankreich wird alles durchgehen gelassen. Und wenn der das Kriterium reißt, dann heißt es, mach das für Europa. Die Digitalsteuer, eine coole Idee.
Ja.
Ist eine coole Idee, muss ich sagen. Ja, das ist eine coole Idee, wirklich.
Ja, nur, in der Tat.
Also, die Chinesen sagen, eure Luxusgüterkonzerne machen genau das Gleiche bei uns. Verdienen Monstergeld und dann wird das über Lizenzen zurückgegeben an Frankreich und machen keine Gewinne. Da sagt er, nee, ach wisst ihr, das will ich auch nicht. Wenn du wirklich für ein gerechtes Ding bist und wenn du wirklich die Welt verbessern willst, dann bist du nicht so egoistisch unterwegs. Und das ist wirklich das, was mich an Macron wirklich nervt. An allen Stellen ist er nur für sein Land unterwegs. Naja, und seine ganzen Reformen zielen nur darauf ab, dass sein Land am Ende besser dasteht und wir schlechter dastehen. Das nervt mich wirklich kolossal. Deswegen finde ich, so gut viele Vorschläge sind, die Franzosen haben auch eine höhere Geburtenrate, die haben viele Sachen, die positiv sind und wo man wirklich was draus machen kann. Aber mit dieser Politik, das ist nicht mehr das Gespann, wo du sagst, es ist die deutsch-französische Achse. Er nutzt das Vakuum, was in Europa da ist, weil wir in Berlin irgendwie zu dusselig sind und nichts mehr hinbekommen. Er hat seine ganzen Botschafter aus der Welt nach Frankreich geschafft und hat gesagt, hey, wir sind ja die große Nation, wir sind ganz groß. Und wenn die Briten aus der EU austreten, sind wir die einzige Atommacht. Wie toll ist das denn, wie großartig. Aber davon haben wir nichts. Ich will was haben, wo jemand Europa voranbringen will. Und wir alle davon profitieren. Und nicht nur Frankreich. Gut.
Also, er ist ein Verführer. Ja, er ist ein Verführer. Ja. Aber ist der Unterschied, ist er ein Verführer zum Guten oder zum Schlechten? Er ist ein Verführer zum Guten. Im Gegensatz zu den anderen Populisten, zu den Spaltern wie Salvini in Italien, wie Johnson in Großbritannien, wie Trump in den USA. Populisten, die nur spalten wollen, die nur auseinanderbringen wollen, die nur teilen wollen und herrschen wollen. Das ist er eben nicht. Aber er denkt natürlich an sein Land zuerst. Das ist ja auch richtig, ja, in gewissem Maße. Denn er wird von seinen Leuten gewählt und ist doch gut, wenn jeder an sich denkt und erstmal im eigenen Land die Reformen macht, wo man Reformen machen kann, nämlich die eigenen Hausaufgaben macht. Das sollte jeder in Europa tun. Das haben die Deutschen auch mal getan unter Gerhard Schröder und seitdem haben sie Reformen zurückgedreht. Und deswegen ist es gut, dass Macron jetzt endlich auch vorangeht. Du sagst, die Franzosen werden aufstehen. Ja, das tun sie, das haben sie getan. Er setzt trotzdem diese Reformen durch, geht ab und zu mal ein bisschen vom Gas und sagt, okay, ich habe euch überfordert, ich war zu ehrgeizig, ich wollte zu viel und ich muss Geduld lernen. Und dann nimmt er den Fuß wieder vom Gas. Jetzt kündigt er eine Agenda 2025 aus an, kündigt auch den Leuten Steuersenkungen an und will das ein bisschen umverteilen und dafür Steuerschlupflöcher für Unternehmen suchen. Er will die Leute auch beteiligen, das ist richtig und das ist gut so. Die Gelbwesten, der Protest ist entstanden, weil er sozusagen die Benzin- und Kraftstoffsteuern erhöhen wollte und da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen. Aber das zeigt halt auch, er macht vor allem auch eine ökologische Politik, ja. Er macht CO2, klimafreundliche Politik. Das hat er mit auf der Agenda, auf seiner Reformagenda. Das fehlt in Deutschland komplett. Okay, demnächst kommt das Klimakabinett. Die Liberalen in Deutschland, die ja immer sich ihre liberalen Schwestern und Brüder in Frankreich rühmen, wenn es um Europawahlen geht, die sind von dieser Politik, von einer grün angefärbten Politik Macrons meilenweit entfernt und wundern sich, dass ihnen die Grünen auf der einen Seite und auf der anderen Seite alle anderen die Stimmen wegnehmen. Davon könnten die Liberalen mal sich ein Stück abschneiden, dass man heutzutage nur mit einer klimafreundlichen Reformpolitik und einer wirtschaftsfreundlichen Reformpolitik weiterkommt. Also Ökologie und Ökonomie versöhnen, das macht Macron. Er macht riesige in allen Bereichen, im Bildungsbereich, überall, wo es ist vieles an Defizit da in Frankreich. In der Tat, wie du sagst, ja. Und vor Macron haben doch alle gesagt, die Franzosen sind komplett reformunfähig, weil die bei jedem kleinsten Reformversuch auf die Straßen gehen und brennende Barrikaden und gegen dieses Volk und mit diesem Volk teilweise auch hat Macron viele Erfolge und Reformen durchgesetzt. Und wenn er dann jetzt auch Erfolge in der Wirtschaft erntet, dann wäre das ein gutes Zeichen. Und dann ist das eben gut für Europa. Wenn einer zeigt, mit Reformen kann man Europa voranbringen. Und er hat europafreundliche Reformen auch vorgeschlagen und Europa-Ideen. Er ist der Einzige, der überhaupt noch Ideen für Europa entwickelt. Aus Berlin kommt überhaupt nichts. Ja?
Nicht.
Wir sind gelähmt. Die Italiener machen Front gegen die drittgrößte Nation, gegen Europa bisher. Hoffen wir, dass jetzt von der neuen Regierung mehr kommt. Die Briten verabschieden sich, ja, und schießen sich selber komplett ins Aus, wie du jetzt mittlerweile auch zu Recht feststellst. Du hast es ja doch immer noch mal einigermaßen verteidigt. Und Macron ist der Einzige, der diese Chance dazu hat. Es ist ein Vakuum, aber das ist doch geschickt. Er ist ein geschickter Politiker, ja, und der auch in der Welt, in der G7 eine Rolle einnimmt und eine führende Rolle. Ist doch gut, dass einer wie Macron kommt und Trump Paroli gibt. Der Einzige, der auch noch gegen Trump im Händedrücken, im Armdrücken es aufnimmt und da Paroli gibt. Und die Digitalsteuer, wie oft haben wir hier davon geredet, dass sozusagen die großen Internetkonzerne endlich mal auch in Europa besteuert werden müssen und eingeschränkt werden müssen. Macron tut es, die Deutschen haben wieder vorsichtig gebremst und Macron geht mit der Digitalsteuer voran gegen Google, Apple, Amazon, diejenigen, die hierzulande keine Steuern zahlen und besteuert sie. Und das ist genau der richtige Weg für Frankreich, für Europa, ein starkes Frankreich in einem starken, vereinten Europa. Vive la France, vive l'Europe. Ja, kann ich dann nur mit...
Das ist wunderbar.
Ursula von der Leyen am Ende ihrer Rede gesagt.
Siehst du, da siehst du auch, was sie, wie geil das Kind sie ist. Aber gehen wirklich, die europäischen Reformen sind alle nur zum Vorteil von Frankreich. Und am Ende wird es so sein, dass sie ihr Defizit erhöhen dürfen und dass wir über gemeinsame Steuern.
Es ist auch dringend nötig, dass wir über diese Staatsdefizite in Zeiten von Minuszins nachdenken. Ja?
Und sollten wir mal drüber.
Das ist eine andere Diskussion.
Aber trotzdem gibt es ja immerhin die 3%-Regel, die Franzosen dies Jahr einfach mal so schleifen lassen.
Genauso wie die Deutschen sie als erstes haben schleifen lassen.
Die haben sie als erste gebrochen, genau. Das gebe ich zu. Aber trotzdem geht es immer bei der europäischen Reformpolitik nur darum, Frankreich zu helfen, wenn es um die Flüchtlinge geht beispielsweise. Die Franzosen haben die Quote, die von der EU vorgegeben ist, haben sie einfach nicht eingehalten. Und sie haben aber weniger Migranten aufgenommen. Jetzt haben sie aus ihrer Geschichte her schon, sind sie das Land, was schon die höchste Anzahl an Migranten im Land hat. Aber trotzdem haben sie sich verpflichtet, dass sie das machen. Das tun sie auch nicht. Und du siehst, sie machen alles nur zu ihrem eigenen Vorteil. Und da kann ich jetzt keine Europapolitiker kennen, die uns allen zugute käme. Und deswegen bin ich da eher pessimistisch. Und denk auch nicht, dass das Erfolg haben wird. Und deswegen sollten wir wetten.
Da war er wieder, der pessimistische Pessimist.
Nein, endlich aber du siehst ja, die Staatsquote in Frankreich bei 56%. Kein Land in der EU hat so eine hohe Staatsquote. Und wenn du jetzt Reformen machst, dann würde die irgendwie fallen. Das tut sie. Sie ist von 56,3 auf 56,2 gesunken. Wenn du jetzt mal wirkliche Reformen machst, das hatten wir in Deutschland ja. Wir hatten ja mal, Helmut Kohl war ja derjenige, der gesagt hat, alles über 45% ist Sozialismus. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 43 schon wieder, aber wir haben es geschafft, die Staatsquote runterzubekommen, weil wir Reformen gemacht haben. Und in Frankreich kann ich das beim besten Willen nicht sehen, dass das runtergeht. Und wenn du unter 50% bist, dann können wir wieder zusammenkommen und sagen, Frankreich ist reformiert. Das wirst du aber unter Macron wahrscheinlich nicht mehr erleben. So, deswegen sollten wir wetten.
Das ist ein dickes Brett, wie gesagt, aber ich habe auch meine Argumente vorgetragen. Lass uns wetten.
Ja.
Wir könnten aufs BIP wirken, aber da haben wir die Auswertung, als wir da weit im nächsten Jahr, wir wollen ja am Ende des Jahres dann auch unsere Bilanz ziehen. Ich würde sagen, wir wetten mal wieder auf den Aktienmarkt, weil wir jetzt Deutschland und Frankreich hier im Vergleich gebracht haben in dieser Diskussion auch. Lass uns doch wetten. CAC 40, der DAX der Franzosen sozusagen, gegen unseren DAX. Und ich wette, dass der sich bis zum Jahresende besser entwickelt als der DAX. Gleichwohl, ich natürlich glaube, dass auch der DAX eine hervorragende
Anlage
haben wird. Ja. Also von daher bin ich auch gar nicht so sicher, ob der DAX, weil der DAX...
Es ist eine schwierige Wette, muss
ja
man
auch
sagen.
Nicht unbedingt die
Indizes sind ja unterschiedlich zusammengesetzt. Genau. Beispielsweise haben wir in Deutschland ja keinen einzigen Ölkonzern und die haben mit totalen riesigen Ölkonzernen, die haben auch Luxusgüterkonzerne drin, das haben wir auch nicht. Also es ist halt völlig unterschiedliche Indizes.
Der eine hat 40 Werte, so eine kleine Glückswette.
Der andere hat 30 Werte.
Und
insofern,
wir haben viele Autobauer, die in der Krise sind und so weiter und so fort.
Aber, also es ist Unterschied. Ja. Und der CAC liegt 16% im Plus, der DAX nur 13% in diesem Jahr. Insofern spricht das auch für mich. Aber ich würde die Wette annehmen.
Genau.
Und, aber weil du das BIP ja angesprochen hast, ich habe mal geguckt, seit der Finanzkrise war 28 Mal Deutschland schneller beim Quartalswachstum und nur 12 Mal Frankreich vorne.
Weil das ja die Früchte der Gerhard Schröderschen Reformen sind und die Früchte von Macrons Reformen jetzt erst, vielleicht wenn überhaupt, normalerweise ja sowieso erst mit einer Verzögerung von 5 Jahren wirken, aber vielleicht wirken sie ja gerade im Unternehmensinvestitionsbereich jetzt schon.
Aber Unternehmensinvestitionen brauchen die auch, weil sie haben beispielsweise was Exportquote, sie haben wahnsinnig Weltmarktanteil verloren.
Bei Hollande,
sie haben keine sophistizierten Exporte wie wir in Deutschland.
Weil sie vorher eine wahnsinnig linke Politik gemacht haben unter Hollande, das war ja Sozialismus. Die haben ja die Großverdiener zu 90% besteuert und das verprellt Investoren und Unternehmen. Und Macron macht eine andere Politik und holt die Unternehmen wieder zurück, holt die Banken nach Paris, die aus dem Brexit, aus London weggehen und so weiter und so fort.
Okay.
Also,
die Wette ist gefixt, kackt so besser als DAX oder fertig.
Und wir bleiben heute unter einer Stunde und freuen uns über Zuschriften unter wirtschaftspodcast@welt.de.
Wirtschaftspodcast@welt.de, genau. Ja, und wir haben ja demnächst auch eine Fragen- und Antwort-Sendung. Und da sollten Sie oder ihr Anfragen oder so
schreibt
stellen.
Schreibt uns am liebsten eben per Mail da. Instagram lesen wir schon auch, aber am liebsten per Mail ist auch am einfachsten.
Ich kriege mal so viel Spam jetzt bei Instagram. Du auch?
Ich auch, ja.
Oh, furchtbar. Also wenn das nicht aufhört, man kriegt immer so Anfragen, möchte dir eine Mail schicken, dann guckt man drauf, dann irgendwie wackelt da irgendwas durchs Bild. Blöd. Ja. Deswegen besser per Mail.
Wir nehmen auch Instagram. Genau. Und dann haben wir Mitte September werden wir diese Ausgabe machen mit Fragen und Antworten, die wir dann wieder mal beantworten werden. Ne?
Genau.
Ja, wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes und Co. Und
weitersagen, abonnieren, das Übliche.
Und sagen wie üblich tschüss
und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz. Und